Deutschlandfunk Interview.
Wir schauen auf den Krieg in Gaza und vor allem, wie sich die EU dazu verhält. So richtig einig ist man sicher nicht. Deutschland betont immer wieder aufs Neue die Solidarität mit Israel. Spanien, Irland sind etwa laute Kritiker. Gestern überraschte nun der Spanier Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, damit, Sanktionen gegen zwei Minister der Netanyahu-Regierung verhängen zu wollen. Gegen den israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich sowie den Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir. Beide sind Hardliner, Verfechter der Siedlungspolitik, sprechen davon, dass eine Blockade von Hilfsgütern für die Menschen in Gaza, der Hungertod, gerechtfertigt sei, um die Hamas zu bekämpfen. Wir ordnen das jetzt ein mit Christian Peter Hanel. Er ist telefonisch zugeschaltet aus Tunis. Er ist Nahostexperte der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen, Herr Hanel.
Guten Morgen, Frau Grunwald.
Herr Hanel, erstmals drohen nun israelischen Ministern der Regierung Netanyahu EU-Sanktionen. Die drohen erstmal nur. Aber wie bewerten Sie das?
Ja, der EU-Außenbeauftragte Borrell hat gestern vor dem informellen Treffen der EU-Außenminister einige Vorschläge angekündigt. Unter anderem eben halt den, diese beiden rechtsextremen israelischen Minister aufgrund ihrer Haltung im Nahostkonflikt gegen eine Zwei-Staaten-Lösung sanktionieren zu wollen. Das hat er den Ministern zur Diskussion und dann gegebenenfalls zur Entscheidung vorgelegt. Unsere Außenministerin hat gesagt, dass das rechtlich wasserdicht sein muss, wenn die EU so eine Entscheidung trifft. Es geht generell darum, wird europäische Politikankündigungen, sich für ein Ende des Krieges in Gaza und der Nahostkrieg einzusetzen und eine Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen, zu helfen, wird diese Politikankündigung mit welchen Mitteln wirklich in eine Politikaktion umgesetzt und wie kann in diesem Prozess jetzt wirklich einmal die unterschiedlichen Meinungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten, Sie haben schon gesagt, Frau Grunwald, die Frage zum Beispiel auch der Anerkennung Palästinas als eigenen Staat, wann das gemacht werden soll. Wann können diese unterschiedlichen Meinungen zwischen den 27 endlich überbrückt werden, damit die EU in dem Nahostkonflikt nicht mehr von der Seitenlinie agiert, sondern ihren Ansprüchen gerecht wird?
Okay, und lassen Sie uns dabei bleiben. Wie gefährlich ist es denn aus Ihrer Sicht oder welche Folgen hat es, dass die EU eben nicht mit einer Stimme gegenüber Israel spricht?
Naja, Israel und es geht ja gegenüber Israel und Palästina und anderen Akteuren in der Ostregion spricht die EU nicht mit einer Stimme, weil seit 2014 sich einfach auch die Politikaktion oder die Politik der einzelnen EU-Mitgliedstaaten gegenüber Israel und den Palästinensern verändert haben. Man hat nicht mehr an die Lösung der Palästina-Frage geglaubt nach 2014 und sehr stark seine eigenen bilateralen Beziehungen zu Israel ausgebaut. Deutschland nicht nur aufgrund seiner historischen Erfahrung und seiner historischen Verantwortung für die Sicherheit Israels, sondern wir haben auch unsere Militärbeziehungen, wir haben unsere Wirtschaftsbeziehungen aufgebaut und intensiviert. Andere EU-Staaten haben das auch gemacht. Die EU selbst und viele Mitgliedstaaten wie Zypern, Griechenland, Italien haben die Energiezusammenarbeit mit Israel ausgebaut aufgrund des Gasfeldes. Und das hat einfach die israelisch-europäischen und Mitgliedstaatenbeziehungen gestärkt. Und nun sitzt man in dem Dilemma. Auf der einen Seite haben alle Verständnis für israelische Militäraktionen gegen Terrorismus und vor allem Terrorangriffe auf die israelische Gesellschaft, das israelische Staatsgebiet. Auf der anderen Seite eben immer wieder, wie kann man Verhältnismäßigkeit in der israelischen Kriegsführung beachten? Und ich glaube, es würde mehr Verständnis auf Seiten der Mitgliedstaaten, auch der EU geben, für Israel im Antiterrorkampf, jetzt zum Beispiel auch im Westjordanland, würde die Verhältnismäßigkeit der israelischen Kriegsführung mehr geachtet werden, würde das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden. Und vor allen Dingen würde es eine israelische Regierung geben, die wirklich auch die radikalen Siedler stoppt, die Landnahme stoppt. Denn am Ende entscheidet sich eine Zwei-Staaten-Lösung an der Situation im Westjordanland und in Ostjerusalem. Bleibt für einen israelisch-palästinensischen Frieden eigentlich noch genug Land für die Palästinenser übrig? Und sind die Radikalen wirklich eingehegt? Ja, das ist am Ende der Tages der zentrale Punkt.
Und bleiben wir dann doch nochmal bei diesem Punkt, weil gerade jetzt auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja angekündigt, dann auch künftig einen Kommissar sozusagen für die Region vorzuschlagen und da auch mehr Zusammenarbeit hinzubekommen. Ist das Symbolpolitik oder könnte das wirklich was werden? Wie schätzen Sie das ein?
Nein, das könnte wirklich was werden. Es gibt also schon drei Learnings innerhalb der EU-Debatte nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. eben, dass der Europäische Rat mehrmals sich dazu bekannt hat, eine Zwei-Staaten-Lösung umsetzen, helfen zu wollen. Und das soll nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben. Zweitens eben die gesamte Partnerschaft mit den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens auszubauen. Und drittens insbesondere die Beziehung zu den reichen Golfstaaten zu stärken. Es wird ja einen Gipfel geben am 16. Oktober auf Ebene der Staats- und Regierungschefs mit den Königen und Emiren am Golf. Und in der Lösung des Israel-Palästina-Konfliktes spielen ja diese Länder zusammen mit den USA eine zentrale Rolle. Und wenn die EU sich selbst auch besser aufstellen kann, kann sie auch das unterstützen. Denn bei aller Kritik am EU-Außenbeauftragten Borrell, Frau Grunwald, er ist derjenige, der einen 10-Punkte-Plan für Lösung des Israel-Palästina-Konfliktes vorgelegt hatte im Januar, nämlich eben alle Vermittler einzubinden. Und er hat auch gestern angekündigt, dass es dazu mit den USA ein Gipfeltreffen in New York stattfinden soll am Rande der UN-Vollversammlung in 3 Wochen. Und sie haben Israelis, Palästinenser und die arabischen Staaten alle eingeladen. Und eigentlich wäre das jetzt eine wichtige Zeit, wo man mit der neuen EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas eigentlich sich hinsetzen müsste, am besten wirklich weiter in einem informellen Format die Gegensätze ausräumen, um gemeinsame Politikansätze wirklich zu formulieren, Frau Grunwald, auch mit Blick auf den neuen EU-Kommissar.
Klingt vorsichtig optimistisch. Ja. Internationale Diplomatie arbeitet ja auf Hochtouren, um eine Lösung im Konflikt zu erreichen und eine längere Waffenruhe. Gespräche laufen ja andauernd. Mhm. Aber bislang wurden ja die Hoffnungen auf einen Durchbruch immer wieder enttäuscht, selbst wenn sich jetzt wieder USA, Briten und die EU mit all ihrem Gewicht hineinbewegen und natürlich auch Länder wie Katar. Deswegen nochmal, braucht es von außen in puncto internationalen Druck eine ganz andere Strategie?
Ja, es braucht eine andere Strategie in der Form, dass die EU ihre Position stärkt, um den USA den Rücken zu stärken in ihrer Druckausübung auf die Parteien.
Wie denn?
Dass es zu einem Waffenstillstand in Gaza kommt mit dem angestrebten Deal für die Geiselbefreiung und die Gefangenen und dann eben auch beide gleichzeitig eben die palästinensische Autonomiebehörde zu stärken, um ihr zu signalisieren, ihr seid die Ansprechpartner in Palästina. Und wenn es eben durchsetzungsfähig ist, den Geiseldeal wirklich auch zu vereinbaren, dass dann ein Einstieg in Verhandlungen da ist, dass das einfach stärker hervorgehoben wird. Denn wir hören ja jetzt wirklich zurzeit keine Fortschritte in den Gesprächen in Kairo.
Da sind jetzt aber schon ganz viele Wenns dabei.
Ja, sicherlich sind ganz viele Wenns dabei, weil wir uns in einer Übergangsphase befinden. Und Sie haben ja vorhin die von Frau von der Leyen hat ja bei ihrer Bewerbungsrede im Europaparlament vor einigen Wochen angekündigt, dass es einen eigenen EU-Kommissar für die südliche Nachbarschaft, zu der Israel und die palästinensischen Gebiete ja auch gehören, geben soll und dass man einfach da die Politikansätze stärken muss. Mhm. Und es geht eben nicht nur um Konflikte lösen und eben Kriege beenden, über den, wie wir in Gaza und in der Westbank gesprochen haben, sondern es geht bei der gesamten Region darum, auch das Klima zu schützen und die Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Dinge gehen Hand in Hand. Und wenn sich die EU da wirklich stärker aufstellt und sie setzt sich gerade unter Handlungsdruck und eben nicht an der Seitenlinie agiert, dann können wir im Mittelmeerraum auch wirklich eine Rolle spielen.
Aber ohne die USA geht doch trotzdem nichts, weil das ist ja sozusagen die Großmacht, die da ganz weit vorne ist am Verhandlungstisch und die auch von den Israelis weiter oben angesiedelt wird als jetzt zum Beispiel die EU.
Ja, das ist richtig, weil am Ende des Tages eben halt es auch um Sicherheitspolitik geht und es sind die USA, die im Nahen Osten dann eben Sicherheitsgarantien ausrichten können. Und am zweiten hat die israelische Regierung und Gesellschaft großes Interesse daran, mit den arabischen Nachbarstaaten zusammenzuarbeiten. Das heißt, die haben auch einen großen Einfluss auf israelische und palästinensische Politik. Und sie mit ins Boot zu holen, sie haben selbst auch einen eigenen Friedensplan vorgelegt. Das heißt, unsere europäische Aufgabe könnte es wirklich gut sein, den Borrell-Friedensansatz, den beiden Plan und den arabischen Friedensplan zu bündeln und das Ganze in New York so prominent auf den Tisch zu legen, dass dann wirklich zum Ende der Amtszeit von Herrn Biden wirklich der Gaza-Deal in Platz gesetzt mit Waffenstillstand, Geiselbefreiung, Gefangenenaustausch und wirklich
eine große Aufgabe steht da bevor. Sie sind vorsichtig optimistisch. Danke, Christian-Peter Hanel, Nahostexperte der Bertelsmann Stiftung.